Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Ja, da sind wir wieder. Ganz, ich muss jetzt sagen, so ein bisschen aus dem Urlaub zurück, aber eigentlich war es kein Urlaub. Ich war ganz viel unterwegs. Du auch?
Ich auch, ja.
Ja, ja, wir waren alle unterwegs und kommen frisch aus Dresden mit einer neuen Folge Retterview. Und ihr habt es euch gewünscht, es ist die meistgehörteste Folge der letzten 4 Wochen. Medikamente Teil 1 und darauf folgt natürlich, ja, Teil 2 der Medikamente im Rettungsdienst.
Und ich weiß schon, wer jetzt gerade schon wieder eine dicke E-Mail schreibt, wie schlimm er diese oder sie diese Folge findet.
Ich auch. Aber ich weiß nicht, ob wir sie nennen sollen. Ach, doch, deine Mutter.
Meine Mutter.
Hat sich bei dem Thema, wo ich nicht gedacht habe, dass sie sich dazu mal meldet, hat sie sich gemeldet. Mit einer ganz, ganz dicken Beschwerde. Ja.
Genau. Aber tatsächlich war das einfach nur dem Umstand geschuldet, dass sie nichts verstanden hat. Was wahrscheinlich auch jetzt wieder der Fall sein wird. Aber so ist das. Ihr habt es euch gewünscht. Wir haben den zweiten Teil, sind wir euch schuldig. Den werden wir auf jeden Fall angehen heute. Und wir haben so viele Podcasts aufgenommen, jetzt auch in der Zeit, wo wir uns gesehen haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also 2 sind jetzt schon gedroppt zum Thema Rechtswissenschaften. Der ist auch super gut angekommen. Und jetzt auch vom Niklas, der läuft ja gerade noch an, während wir das aufnehmen. Und ja, dann haben wir noch gesprochen, das kommt jetzt in den nächsten Wochen mit einer Hebamme, die wieder sehr crazy drauf war, muss ich sagen. Also da bin ich dann echt gespannt.
Da könnt ihr euch echt drauf freuen und die hat mich auch selbst überrascht, weil ich habe ja das letzte Mal wieder aufgelegt vor Medizinern und so weiter und da ist ihr aufgefallen, dass ich DJ bin und dann schrieb sie mir, dass ihr Mann auch ein ganz bekannter Producer ist von Songs, die ihr wahrscheinlich schon mal im Radio gehört habt und da war ich einfach nur baff, weil ich dachte so, ja, das hat sie nie erzählt. Warum sagt sie sowas nicht? Ja.
Sie hatte das mal so durchschimmern lassen. So, ja, ja, mein Mann, der macht da auch was mit Medien, als wir da über die Mikroeinstellungen gesprochen hatten. Ist auf jeden Fall eine coole Folge geworden. Ihr werdet viel lernen. Und ich muss sagen, wenn ich eine Hebamme möchte, dann sie, glaube ich. Also
danach fühlte ich mich richtig sicher. Also freut euch wirklich auf diese Folge. Weil ich dachte so, ja, eigentlich ist es doch ja nicht so schwer. Wenn da ein Kind kommt, genau, dann kommt's. Aber wir wollen nicht so viel spoilern. Das wird auf jeden Fall interessant. Ihr habt aber natürlich auch ein paar Nachrichten geschickt an uns und da haben wir zum Beispiel die Sophie, die immer noch in der Schule ist und ach, hört doch einfach mal selbst rein.
Ja, hallo, ich bin die Sophie und ich wollte nur mal was sagen und zwar, ich weiß gerade leider nicht mehr, in welcher Folge das war, aber ihr habt ja mal gesagt, dass es toll wäre, wenn man in der Schule Reanimation und so ab der 7. lernen würde und bei uns gibt es ja die Wahlpflichtfächer, also bei mir in meiner Schule, AES und Technik und Französisch. Und in AES lernen wir tatsächlich, was jetzt aufgrund von Corona leider nicht gab, mit solchen Puppen Reanimation beziehungsweise, ja. Das werden wir noch nachholen, weil bei mir es wegen Corona zum Beispiel nicht ging. Aber ja, wenn Corona nicht wäre, würde es an unserer Schule in diesem Fach um Reanimation tatsächlich gehen und wir würden das da irgendwie gelernt bekommen. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja, schön. Also, dass bei euch in der Schule Erste Hilfe unterrichtet wird, vor allen Dingen Reanimation. Schade, natürlich durch Corona ist das auch in Erste-Hilfe-Kursen schwer, das zu üben. Aber toll, dass die Lehrer das so wichtig finden und sagen, wir holen das trotzdem nach. Wenn das nicht nur zum Wahlpflichtunterricht würde, sondern eben zu einem Pflichtunterricht für alle, dann würden wir auch alle Schüler erreichen. Aber das ist ja schon mal ein schöner Schritt von eurer Schule, das zumindest in eine Unterrichtsgestaltung mit reinzunehmen.
Ja, die Petition ist ja jetzt auch durch. Ich bin mal gespannt, was draus wird, die Petition, die sich eben genau dafür eingesetzt hat.
Genau, ich rette dein Leben, ja, so heißt die Petition. Und wurde das Ziel erreicht, Luis?
Es wurde erreicht, ich glaube 20 Tage vor Ende, aber es gab tatsächlich Kritik, weil die Lehrerverbände meinten, oh, man könnte ja Siebtklässlern nicht zutrauen, sich solchen Situationen auszusetzen. Und ja, das ist dann wieder diese berühmte Rechtsgüterabwägung. Das kann man vielleicht auch einem 50-Jährigen nicht zutrauen. Das kommt natürlich immer auf den Individuellen an, aber es ist doch schön, wenn man wenigstens die Voraussetzungen liefert, damit die Person in der Lage ist und das für sich dann entscheiden kann. Denn im Zweifel muss man jetzt mal, wenn man es ganz hart sagt, die Mutter kippt um, ist reanimationspflichtig und der Siebtklässler kann nicht reanimieren, weil er es nie gelernt hat, dann ist er wahrscheinlich traumatisiert, weil seine Mutter tot ist. Also so hätte er sie dann vielleicht retten können. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber Ja, ich finde das ein bisschen schwach als Argumentation. Außerdem ist das ja auch etwas, man erwartet ja nicht, dass der Siebtklässler dann jetzt direkt nach dem Schulunterricht rausgeht und losreanimiert, irgendwie den ersten, den er sieht, sondern dass er dann irgendwann mal dazu in der Lage ist und dass es einfach regelmäßig geschult wird, damit man, wenn man aus der Schule rausgeht, da fit ist an der Stelle. Naja.
Hauptsächlich geht es, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich habe auch diese Beschwerde bekommen tatsächlich von einigen und die Anmerkung, dass das noch nicht geht, kann man das nicht zutrauen. Es geht darum, wann fange ich an, denen mehr beizubringen als Pflasterkleben und die 112 zu rufen. Und da hat man festgestellt, dass man es physiologisch als SiebtklässlerInnen schafft, zu reanimieren oder zumindest das Bewusstsein zu prüfen und die Atmung zu kontrollieren und im Notruf dann eine adäquate Aussage geben zu können, Mama, geht's nicht gut, Mama, atmet nicht und so weiter. Ob das Kind sich das jetzt trauen kann, ob es zumutbar ist, so heißt es auch im Gesetztext, Paragraph 23c, ne, unterlassene Hilfeleistung, das muss ja natürlich jeder für sich entscheiden und kein Kind wird dafür natürlich bestraft, wenn es jetzt sagt, das habe ich mir nicht zugetraut. Ich meine, auf Mama rumzudrücken, das ist schon mal was anderes. Ne? Und das
hier verweise ich jetzt übrigens nochmal auf den Rechtspodcast.
Es geht darum, irgendwann mal den Schülern das beizubringen und das Jahr für Jahr immer wieder zu machen. Ja, so wie wir es uns eigentlich auch von den Erwachsenen wünschen, dann, wenn sie dann nicht mehr in der Schule sind, auch regelmäßig ihren Kurs mal aufzufrischen.
Genau. Ansonsten kann ich ein riesencooles, ein super gutes Announcement machen, raushauen. Und zwar hatte ich damals den Merzenich-Bäckereien geschrieben. Das ist hier so eine riesige Bäckereikette in Köln und rund um Köln. Und gesagt, weil ich eine 20% Studentenkarte von denen hatte und habe den einfach bei Instagram geschrieben und meinte, wie wäre es eigentlich mit einer 20% Karte für Rettungsdienstler? Und die Merzenich-Bäckereien hatten mir geantwortet, das wäre super. Und dann ist das ins Rollen gegangen und hat sich das erste Mal getroffen und bla bla bla. Und jetzt hat heute dann die Kartenübergabe von 100 Karten, 100 Rabattkarten für die Rettungsdienste der Johanniter Unfallhilfe in Köln stattgefunden. Das heißt, wir sind dann jetzt in Zukunft immer bei Merzenich und zwar 20% günstiger. Und das wird aber nicht die einzige, es ist eine Kooperation, also es ist keine einmalige Geschichte, das wird nicht das einzige Event bleiben und das ist richtig, richtig, richtig cool. Also Props gehen da auf jeden Fall raus an die Firma Merzenich, die auch keinerlei Gegenleistungen gefordert hat in irgendeiner Form, also ja.
Unbezahlte Werbung übrigens hier in diesem Podcast, aber ich kenne eure Bäckerei, die sind ja wie bei uns Bäckerei Junge und Sparre. Ja, das sind ja unsere Bäckereien. Kurzer Wink zu euch. Ja, ich finde sowas ja auch immer ganz gut. Aber wie gesagt, BGH-Urteil und so weiter. Keine bezahlte Werbung hier im Retterview-Podcast.
Genau, es ist keine bezahlte Werbung für die Merzenich-Bäckereien. Wirklich nicht. Aber ich finde es halt einfach mega, mega stark, dass die also auch an keinem Punkt irgendwie gesagt haben, dass die irgendwas dafür haben möchten. Wirklich nicht. Die meinten, wir tun gerne gutes Punkt. Hier sind die Karten. Und ja, finde ich auf jeden Fall top.
Apropos gutes Tun, Tina hat da auch ein kleines Lob an uns.
Hey Retterview, ich bin Tina. Ich wollte sagen, dass euer Podcast richtig cool ist und ich den jeden Sonntag über die ganze Woche höre. Und ja, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und bin auch gerade dabei, die alte zu hören. Ciao.
Ja, danke schön. Wir geben uns Mühe, natürlich immer so weiterhin zu bleiben und dass du uns weiterhin so verfolgst und dabei bleibst. Ich hätte gerne noch gewusst, wie alt die beiden sind, aber siebte Klasse kann man noch abwägen. Bei Tina weiß ich es nicht. Das aber klang noch recht jung. Also uns hören wirklich sehr, sehr junge Leute auch zu.
Ich bin auch immer wieder erstaunt, wirklich. Ich habe auch jetzt festgestellt, unser Podcast hat jetzt mehr Follower als ich Follower auf Instagram. Das heißt, mittlerweile frage ich mich, also mittlerweile müssen wir anfangen zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt und ihr euch für den Rettungs interessiert, folgt uns gerne auf Instagram, weil mittlerweile der Podcast mehr Reichweite hat. Also vorher war es ja umgekehrt, dass ich auf Instagram sagen musste, folgt dem Podcast.
Ja, und mit meinen Zahlen, mit meinen 14.700 muss ich gar nicht erst anfangen. Also
ja, folgt mal jeder jetzt dem Sammy, dann freut er sich. Dann gibt es einen schönen Peak um 50.000 nach oben. Das wär's doch mal. Ansonsten waren wir bei einem absoluten Vorzeige-Johanniter-Verband. Es folgt wieder unbezahlte Werbung für die Johanniter Dresden. Also der Sammy war schon völlig flashed. Übrigens Dresden, superschöne Stadt, das Wien Deutschlands, würde ich fast behaupten. Superschön, wenn man aus dem Moloch Köln kommt. Und
dem Moloch, geil.
Ich war natürlich erstmal 2 Stunden zu spät da und der Sammy war schon unterwegs gewesen, hat da schon was besichtigt und der Sammy war so völlig, völlig begeistert und ich dachte mir so, ja, komm, so rettungsdienstlermäßig dachte ich mir so, ja, lass den mal reden, der in Rostock mit seiner kleinen Halle, der ist halt froh, dass er jetzt mal eine Halle mit 3 Autos gesehen hat und dann habe ich gesehen, was die da stehen haben, mein lieber Herr Gesangsverein.
Wow, ja, der Katastrophenschutz dort nämlich in Dresden, der hat ordentlich zugelegt. Also das ist das, was die hier so in der DRK Rostock haben. Ne? Die haben daher den Katzschutz und die haben dann gewesen, sie haben da etliche KTWs und zu den KTWs sei zu sagen, jeder KTW hat einen Korpuls, also ein C3 drauf. Ja, was du jetzt auch nicht oft in KTWs so auch in der Rettung siehst. Ja, und ein Riesengebäude, quasi eine Autowerkstatt oder beziehungsweise ein Autohaus, abgekauft und komplett umgebaut zu einem Ausbildungszentrum, zu einem Fahrdienstleitstand, zu was die da nicht alles drin hatten. Hospiz, Pflegedienst, alles mit drin und auch ein schönes Ausbildungszentrum.
Also das Hospiz ist da jetzt nicht drin,
nein,
sondern
natürlich nicht.
Die Leute, die sich darum kümmern.
Richtig. Und das Ausbildungsraum, ein riesen Ausbildungsraum auch für den Katastrophenschutz und fürs Ehrenamt. Und man hat wirklich, also die haben auch Kaffeemaschinen, Kaffeeautomaten drin.
Die haben Kaffeemaschinen?
Ja, Kaffeeautomaten, darum geht's. Krass. Das ist ja das, was wir uns in der Rettungswache immer gern mal wünschen, weil so viele trinken nicht immer gern Kaffee und mal so einen Milchkaffee. Ich wäre ja total dafür, aber nee, bisher gibt's immer noch Filterkaffee aus einer 5, 6, 8 Jahre alten Kaffeemaschine, die immer noch läuft. Ja, also auf jeden Fall sehr geflasht und halt dieser Zusammenhalt, dieses, das war so familiär, es war so toll, ich war einfach nur noch hin und weg. Hundestaffel haben sie übrigens auch.
Super liebe Typen. Jeder, der sich da irgendwie getroffen hat, hatte mal den einen und die haben alle irgendwie ein super Verhältnis zueinander. Dann diese Wagenhalle, wo einfach der ganze Rettungsdienst Rostock drin stand, kann man sagen.
So nach dem Motto,
also,
ja.
Oder Platz findet, beziehungsweise der ganze Rettungsdienst der Stadt Aachen. Und ein Drittel des Rettungsdienstes Köln könnte man einfach in diese Wagenhalle stellen. Und der meinte, ja, sind ein paar Autos raus zur Übung und die Wagenhalle war trotzdem noch voll. Dann alles vom Feinsten. Also man kommt da rein und alles sah schick aus, alles neu, neue Stühle, dann hängt da, das ist ja auch ein Testzentrum, ein riesen Bildschirm, wo die Busabfahrtsankunftszeiten drauf sind, also so modern und innovativ kannte ich die Jonita gar nicht. Und dann waren wir auf dieser Rettungswache und das war ja dann noch krasser, dann guckst du in den RTW rein, dann siehst du einfach einen Laptop, wie so ein amerikanisches Polizeiauto, dann dieser Bildschirm, das fand ich auch ein super Ansatz, die Mitarbeiter, so ein bisschen auf die SAAs zu trainieren und so ein bisschen Fortbildung zu machen, hängt in der Küche ein riesen Fernsehbildschirm, wo drauf so die vier Fragen des Tages waren. Wetter, Vorhersage, dann darunter lief im Live-Ticker, was es so an News gibt, zum Beispiel Person XY sucht einen Pauschpartner für den und den Tag oder das und das lädt ein für dies und dies und Geburtstag von dem und dem, also richtig, richtig cool. Alles auch top eingerichtet und super Führungskultur. Es ist nicht immer dieses, können wir uns nicht leisten, sind wir nicht für zuständig und was man ja irgendwie erkennt, sondern es war, okay, der Mitarbeiter hat einen Wunsch, egal wie abstrakt der Wunsch ist. Ja, die hatten ja sogar sich gewünscht, einen Weihnachtsmarkt zu machen. Die haben sich überlegt, wie setze ich diesen Mitarbeiterwunsch um und nicht, wie kriege ich den am besten weggebügelt. Also absolut top.
Ja, oben dann im zweiten Stock dann auch nochmal Umkleideräume, Badezimmer, Duschen und so weiter. Und was ich cool fand, ein Ausbildungsraum, der wie eine Wohnung eingerichtet ist, wo man die Azubis quasi dann auch trainieren kann. Wie ist es denn in Wohnungsverhältnissen? Wir lernen das ja normalerweise immer nur in Schulungsräumen und simulieren in Anführungsstrichen dann mit Stühlen irgendwie so ein bisschen schlechte Begebenheiten. Aber da konnte man das mal live lernen, wie so ein Bett unter der Dachdecke da steht und wie kriege ich den Patienten runter. Tolle Idee, könnte man wirklich überall umsetzen.
Man kennt es, die Betten, die unter der Dachdecke stehen.
Na, einfach schwere Begebenheiten. Du weißt, was ich meine.
Wingardium Leviosa.
Was ich interessant fand, man hat dann auch gesagt, okay, der und der RTW haben mittlerweile ihre Haltbarkeit überschritten, also 200.000 oder mehr Kilometer runter oder die 5 Jahre überschritten. Und dann hat man gesagt, gut, da kaufe ich mir jetzt aber nicht nur ein RTW nach und verkaufe den anderen, sondern nein, gleich alle 4 oder 3, weil die Mitarbeiter, die müssen ja, egal auf welchem RTW, immer sich auskennen und vor allen Dingen werden Mitarbeiter davor noch gefragt, was sollen wir denn anders machen? Was wäre besser für euch? Was findet ihr gut? Und es wird versucht, das dann auch mit umzusetzen. Also hier wird auch geredet mit der Basis. Klasse, wünscht man sich für jeden Rettungsdienst eigentlich, dass das genauso läuft. Wenn man sich jetzt fragt, hat das jetzt die Stadt Dresden gemacht oder nicht? Nein, das ist Johanniterwache. Ne? Ich glaube, da wird alles durch die Johanniter eingerichtet und beschafft. Na, das ist wahrscheinlich auch so der Unterschied, wenn eine Hilfsorganisation das dann alles selbst machen kann.
Ja, also in der Ausschreibung ist wohl festgelegt, dass die lediglich den Auftrag vergeben bekommen haben oder das ausgeschrieben war in einem Umkreis von eine Rettungswache zu stellen. Und es war eben nicht so, dass nur das Personal gestellt wurde, sondern alles. Also Medikamenten, Fahrzeuge, alles mussten die Jonita selbst beschaffen. Sie sagte natürlich, es ist natürlich immer ein Kalkül. Man muss natürlich gucken, dass man nicht zu teuer wird. Aber das, was gemacht wurde, hat man eben gemacht. Alles top, alles klinisch rein. Ich weiß nicht, ob die extra nochmal durchgeputzt hatten, bevor wir da ankamen.
Nur für uns,
Genau, wenn der RTW dann die Haltbarkeit überschreitet, dann wird der Monat vorher einmal rot markiert, wie man das mit den Medikamenten macht. Und dann nächsten Monat wird er einfach weggeworfen. Dann holt man sich einen neuen RTW. Was ich lustig fand, die hatten auch brandneue NEFs da stehen. Und dann wollte sie fragen, wie das denn so ist mit dem Lukas. Wie oft man denn da so, mit dem, wie heißt denn das Ding von Corpuls?
Autopuls.
Dem Autopuls, wie es denn dann so läuft, wie oft die das nehmen und so. Dann kam dann so ein Rettungsdienstler, das ist typisch Rettungsdienstler, typisch. So alle voll herzlich und so, und die Rettungsdienstler so richtig, so ich komme aus meiner Höhle, da sind fremde Menschen. Eigentlich will ich jetzt hier keine sozialen Kontakte. Weil der Rettungsdienstler, da muss man sich vorstellen, der ist sozial eigentlich völlig inkompetent außerhalb des Dienstes. So. Und dann standen die da so und sie so, ja, sag doch mal, wann nehmt ihr das Autopuls denn so? Und der NEF-Fahrer dann so, ja, bei einer Reha, ne? Also,
wow.
Ja, genau.
Danke.
Typisch Rettungsdienstler.
Ja, aber sie nehmen es wohl recht häufig, ne? Also es erleichtert das auch. Also wer schon mal Reanimationen mitmachen musste, der wird merken, das geht auch so langsam auf dem unteren Rücken dann, wenn man da ein bisschen drückt. Alle 2 Minuten soll ja gewechselt werden eigentlich, ne? Auch weil das sonst ineffizient wird. Und da hast du, wir konnten es uns auf der Messe ja auch angucken, sowohl den Lukas als auch den Autopuls heißt der. Ja, klasse, warum nicht?
Ne? Wir waren ja auf der Florian-Messe danach, übrigens top organisiert. Von den Jonitern, also ich habe mich da gefühlt wie, keine Ahnung, wie der König, weil ständig wurde einem alles irgendwie herangetragen und es wurde sich um alles gekümmert und hier fahrt doch mal mit der Bühne hoch und so. Also für mich eigentlich perfekt, weil auch ich hasse es, mit Menschen zu interagieren, die ich nicht kenne.
Und, hat man ja nicht gemerkt auf der Messe. Nein.
Was denn?
Naja, manchmal, ne? So ein bisschen Verhalten ist der Louis. Hätte ich gar nicht gedacht, weil er ist eigentlich ein super offener Mensch. Aber sobald er mal so was Fremdes kommt, ne, da wird er ein bisschen zurückhaltender.
Ja, ich bin halt nicht so ein Christian. Der Christian ist das totale Gegenteil. Den musst du nur einmal angucken auf der Messe, dann sagt er schon, ja, okay, komm, mach dein Foto.
Nein, das macht er, so bin ich nicht. Hallo?
Nee, ich habe hinter dich geguckt. Ach so.
Ja, ach so, ja, genau. Nein. Herrlich, aber auf jeden Fall schön. Und was ich eine tolle Aktion fand, so zuletzt jetzt über Dresden zu reden, hat man, also die haben ja eine rollende Rettungsstaffel und da ist es normalerweise so, dass die mit ihren Privatautos da immer hinfahren zu Einsätzen, wenn sie genutzt werden. Und man hat das dann irgendwann so gemacht, man hat tatsächlich ein Auto gekauft, ne, sich beschafft, hat das dann selbst beklebt. Die Leute wussten alle die riesen Geheimhaltungsstufe und dann sind die da zu einer Übung in den Wald und dann kam wohl aus dem Wald heraus dieses neue Fahrzeug rausgefahren, was nur der Einheit rollende Rettungsstaffel ja, gewidmet wurde und das ist super klasse.
Die Hunderettungsstaffel übrigens.
Hab ich doch.
Also das sind dann die Hunderettungsstaffel sind Katzen, die retten dann die Hunde.
Rettungshundestaffel. Okay, ja, ist ja gut. So oft nutze ich das Wort nicht, haben wir ja nicht so viele hier. Auf jeden Fall, schönes Fahrzeug, man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, hat wohl Retterwünsche da auch mit einfließen lassen, die man sich immer so aufgeschrieben hat heimlich. Und die fühlen sich super happy, weil so ein Fahrzeug für die eigene Einheit, das ist ja immer so ein Statussymbol dann auch. Weil man sagt, Mensch, das ist unser Auto, das gehört uns und das ist natürlich auch dementsprechend beklebt. Haben sie ganz süß gemacht, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal bei uns angucken auf den Instagram-Accounts, beziehungsweise denke ich mal, die Dresdner haben da selbst auch ein paar Fotos rein. Einfach Juanita-Dresden eingeben, kriegt ihr
übrigens
auf jeden Fall alles raus.
Für das Auto hat sich der Sammy Splint übrigens herzlich bei der Tochter des Vorstandes bedankt, weil sie es ja beschafft hat.
Was? Was?
Kannst du dich daran erinnern? Wir sollten für die Tochter des Vorstands doch ein Video aufnehmen, wo wir die Tochter grüßen. Und der Sammy sagt einfach, ja, danke für das Auto.
Danke für das Auto. So, und ich wusste gar nicht, dass es für den Vorstand
Auto gekauft.
Also sie wollten ja immer, dass wir irgendwen grüßen, weil die nicht da waren und sich geärgert haben, dass sie den Retterview hier verpassen, die Retterviewer. Und da habe ich einiges durcheinander gebracht, aber bei dem Gruß war ganz, ganz lieb. Aber der Vorstand, muss man ja auch sagen, auch ein super netter Typ, ne? Also der war ja auch ganz passig. Du hast ihn ja, glaube ich, verpasst sogar.
Ich habe ihn verpasst, aber ich habe schon gehört,
ja.
Er kommt morgens quasi joggend zum Testzentrum und übergibt dann den Leuten dann Smoothie. Also ja, wohl ein super, super Typ. Und man sieht ja tatsächlich, wie es läuft. Das ist, also man sagt ja nicht umsonst, der Fisch stinkt vom Kopf, aber da stinkt gar nichts, kann ich sagen, jetzt so nee. Von außen.
Ja, wir wollten schon einen Änderungsantrag machen. Wir wollten beide schon von Köln und Rostock nach Dresden kommen und fragen, ob wir da vielleicht
noch mitkommen können. Ja, genau. Ich habe wirklich, auch Dresden, so schöne Stadt. Also wer auch im Kölner Moloch ist und sich fragt, oder im noch schlimmeren Düsseldorfer Moloch, und sich mal fragt, gibt's eigentlich auch schöne Städte aus in Deutschland, der möchte mal wirklich nach Dresden fahren. Mhm. Allein, ey, der Leipziger Hauptbahnhof, ich dachte, ich bin hier in der Stadt. Dieser Leipziger Hauptbahnhof, das muss man sich mal fragen, das ist eine riesige Mall, dieser Bahnhof. Ich hatte da 30 Minuten Aufenthalt mit dem Intercity, bin da kurz mal durchmarschiert. Richtig, richtig krass. Da sehe ich auf jeden Fall, wofür ich Soli gezahlt habe, die letzten 7 Jahre.
Ja, warst du schon mal unten im Leipzig? Da ist ja noch ein riesen Tunnel so für, ne? Also auch noch alles drin. Nee,
so viel Zeit hatte ich dann tatsächlich auch nicht. So viel Zeit hattest du nicht,
nee. Ja, also wie gesagt, Dresden hat uns geflasht. Wir waren begeistert, wir kommen immer gerne wieder. Und vielen, vielen Dank an euch alle da, die das so top organisiert haben und uns so betreut haben, betüdelt haben, muss man ja schon fast sagen.
Richtig.
Das, sowas sind wir nicht gewohnt normalerweise.
Allen voran der Moritz.
Ja, und die Sophie. Beide waren das war die Pressesprecherin da.
Ah ja, okay, ja, stimmt. Ja,
genau. Die haben übrigens auch für Social Media Team, ne, muss man jetzt einfach nochmal drauf. Fünf Leute, die sich um Social Media kümmern.
Ja, das war echt krass.
Ja, also bei den Nachrichten, die ihr uns da so alle schreibt, wünsche ich mir manchmal 5 Leute für uns beide. Ja.
Das stimmt.
Also
das
wer
stimmt.
hier Lust hat, kostenlos jetzt unsere Social Media Accounts zu machen, weil wir bekommen auch kein Geld dafür, darf sich gerne bewerben.
Ich hätte dann paar Fanpages. Die beantworten ja schon teilweise Kommentare unter Videos. Finde ich jetzt auch lustig.
Ja, sind deine ModeratorInnen, ja. Richtig. Sehr gut.
So, aber heute geht es um nicht die Unita Dresden, sondern um Medikamente Teil 2. So, meine Mutter wird jetzt gerade wahrscheinlich den Podcast beenden. Und dafür starten wir jetzt. Und
oh, das
zwar.
Gibt Ärger.
Wir hatten ja so verschiedene Themenbereiche abgearbeitet. Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir haben über Herz-Kreislauf-Medikamente gesprochen, da so Sachen wie Sterofundin natürlich erstmal so als absolute Basis, dann Adrenalin, dann Blutdrucksenker, Blutdruck steigen, Herzfrequenz steigen, Nitrolingual-Sprays für Bluthochdruck und aber auch Vorlast senken natürlich, über Dinge, die uns entwässern, Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen, gegen zu dickes Blut, um Blutverdünner, über Blutverdünner haben wir gesprochen und Thrombozytenaggregationshemmer, da das Aspirin. Ja, und haben dann aufgehört bei der Lyse-Therapie und sind jetzt quasi bei Medikamenten, die am zentralen Nervensystem wirken.
Ja, das vermutlich häufigste Symptom im Rettungsdienst, was behoben werden soll von den Menschen da draußen, ist Schmerzen. Ja, mit Schmerzen, man kennt es selbst, wenn starke Schmerzen da sind. Ich finde vor allen Dingen Zahnschmerzen sind so eine der Schmerzen, wo ich sage, das geht gar nicht. Ne? Da kannst du nicht mehr klar denken, da bist du richtig neben dich, kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das ist wirklich schlimm. Und deswegen ist es auch eines mit den wichtigsten Medikamente so im Rettungsdienst. Finde ich.
Ja. Wobei man jetzt natürlich bei Zahnschmerzen nicht zwangsläufig den Rettungsdienst rufen kann.
Nein, bitte nicht. Also das war jetzt auch nicht so gemeint. Aber manche denken wirklich, Mensch, ich habe hier einen Schmerz und der nervt mich am Wochenende, da rufe ich mir mal einen Rettungsdienst. Dafür sind wir nicht da. Ne? Also darum geht es nicht. Es geht hier wirklich um akute Schmerzen, die hier dann nachher schockauslösend sind und so weiter. Und vor allen Dingen Schmerz als Begleiterscheinung quasi zu einem anderen schwerwiegenden lebensbedrohlichen Symptom. Ja, früher war es so, Analgetika sind übrigens hier gegen starke Schmerzen mehr den Ärzten vorbehalten, aber es hat sich ja, wie ihr wisst, was geändert 2014, dann mit dem NotfallsanitäterInnen und diesen Pyramidenprozessen, die da angelaufen sind, wo Medikamente und auch Analgetika zu Maßnahmen für Notfallsanitäter hinzugefügt wurden. Das heißt, auch Notfallsanitäter könnten, wenn Freigabe erfolgt, hier schmerzlindernde Medikamente geben. Ja, sind natürlich danach auch immer einem Arzt zuzuführen, so wie man das kennt aus den SAAs oder SOPs, wie ihr auch immer sie nennen wollt. Und da wollen wir einfach mal reingucken, was es denn da so alles gibt. Da gibt es nämlich einiges. Ne?
Ich muss sagen, ich lese hier gerade Aspirin, weil das habe ich im Rettungsdienst jetzt noch nie gegen Schmerzen gegeben.
Ja, ist aber ein Schmerzmedikament und ein sehr schwaches. Muss man ja sagen. Ne? ASS nimmt man ja normalerweise eher bei Myokardinfarkt, also beim Herzinfarkt, ne? Oder aber auch zum Fiebersenken. Da kennt ihr es wahrscheinlich auch eher her, so aus der Apotheke. Ne? Aspirin oder ASS nennt man es bei uns. Acetylsalicylsäure und wie gesagt, eher weniger bekannt im Rettungsdienst als Schmerzmedikament, einfach weil ich sagte auch, kannst du ja auch einreiben mit, also das ist sehr, sehr leichtes Schmerzmedikament. Und dafür nicht da. Ihr kennt normalerweise im Hausgebrauch immer so Ibuprofen oder Paracetamol, hat man normalerweise auch in der Hausapotheke immer mit drinne. Nichtsdestotrotz, zu allen Beratungen bezüglich dieser Medikamente, die ihr zu Hause benutzen sollt, solltet ihr natürlich eure Apotheker und euren Hausarzt fragen, vor allen Dingen auch wegen Verträglichkeiten. Das will ich nur mal kurz voransetzen, damit wir hier keinen Stress bekommen. Und wir bekommen immer mal wieder die Frage, wann Ibuprofen, wann Paracetamol und vor allem, was der Unterschied dazu ist. Nur ganz klein umbrochen, ne? Ibuprofen nimmt man auch gerne so als Entzündungshemmer, ne? Also wenn Entzündungen da sind und sowas, wird das gern genommen, ist so ein nicht-steroidales Antirheumatika, also NSAR finde ich immer eine bessere Bezeichnung, und das hemmt eben so diese Bildung von diesen also von den Entzündungshormonen, und lindert den Schmerz vor allen Dingen da, wo er entsteht, ne? Also an den Nervenenden dort, an den Zellen, an den Nervenzellen, was Paracetamol nicht macht. Erstens, es ist nicht entzündungshemmend großartig, es lindert den Schmerz auch nur im Gehirn, also dieses Signal quasi, es dämpft das, ja.
Ich war nur gerade, weil du sagst gerade, es ist entzündungshemmend, jetzt sagtest du, es ist nicht entzündungshemmend.
Nee, Paracetamol ist nicht entzündungshemmend.
Paracetamol,
ja.
Okay.
Ja, genau, das war, glaube ich, ich hoffe, ich habe vorher gesagt Paracetamol, ne? Genau. Bei Ibuprofen, aber auch wenn es schön entzündungshemmend ist, sollte man nicht zu viel einnehmen, wird ja auch meistens in der Apotheke gesagt, meistens nach dem Essen, ja. Es ist nämlich magenunfreundlich, ab einer gewissen Dosis vor allen Dingen, wenn man es lange nimmt, tut es der Magenschleimhaut nicht gut, ja, weil die Magenschleimhaut ist wichtig, sie schützt einen vor der Magensäure, ja, die das natürlich zerfressen kann dann, wenn die Magenschleimhaut nämlich abgebaut wird, und dann kann es zu Magengeschwüren führen. Also bitte da sehr aufpassen, vor allen Dingen nicht so lange nehmen, fragt bitte eure Hausärzte bzw. ApothekerInnen, die euch sagen, wie lange man das nehmen kann. Soll ja auch eigentlich nur ein Bedarfsmedikament sein, ne?
Genau, beides ist fiebersenkend.
Ja.
Und das ist auch der Haupteinsatzzweck auf dem Rettungswagen tatsächlich. Also Ibuprofen haben wir jetzt weder in Tablettenform noch in anderer Form. Ich frage mich gerade, ob wir Nurofensaft haben. Ich glaube aber nicht.
Nein.
Aber wir haben auf jeden Fall Paracetamol als Zäpfchen, nämlich indiziert bei Patienten, den kleinen Patienten, genau. Die vorwiegend, die so ja, bis 5 Jahre ist das meistens, die auffiebern, hat man ja öfter, und dann ist natürlich die Gefahr bei hohem fieberhaften Infekten, dass es zu einem Fieberkrampf kommt. Mhm. Kann man direkt beruhigen. Sieht immer sehr erschreckend aus. Das Kind läuft blau an und man denkt, das Kind stirbt jetzt. Aber es ist tatsächlich in den meisten Fällen ungefährlich und verläuft sehr glimpflich. Also tatsächlich die meisten Geschichten, wo man irgendwie hört, ja, Telefonreanimation bei Kind, keine Ahnung was. Da weiß man eigentlich, wenn man eintrifft, dass es tatsächlich nur ein Fieberkrampf war. Und ja. Deshalb, da hilft dann auf jeden Fall gegen das hohe Fieber diese Zäpfchen. Das sollte man auch machen. Man sollte das Fieber schon behandeln, wenn das Kind auffiebert. Und jetzt nicht so nach dem Motto, oh, das muss.
Genau. Ich habe letztens halt auch ein Arzt zu mir gesagt, ja, das ist ein Antipyretikum. Da musste ich tatsächlich erstmal googeln, was Antipyretikum heißt. Das ist aber einfach nur fiebersenkend. Ja, das ist ein fiebersenkendes Medikament. Und damit wir dann das auch gleich mit Entzündungshemd haben, heißt dann, wenn es entzündungshemd ist, Antiphlogistikum. So, dann haben wir schon mal die Fachwörter rausgehauen.
Übrigens direkt jetzt eine Eselsbrücke ein, Antipyretikum. Wenn man sich das merken will, dann könnte man jetzt an Pyromanen denken. Pyro, Feuer, Feuer ist heiß, Anti. Also Antipyretikum, ja.
Diese Eselsbrücke wird präsentiert von Sprechwunsch.
Richtig.
Sehr gut, genau. Also das dazu, und ASS, wie gesagt, ist auch ein Antipyretikum, ist auch ein Antiphlogistikum, es ist also fiebersenkend und entzündungshemmend, ja, und bekommt man tatsächlich auch Aspirin dann in der Apotheke beispielsweise. Ne? Aber wie gesagt, alles immer nur. Mit Empfehlung. Gut. Ansonsten nehmen wir es für einen Myokardinfarkt. Auch da geht es mitunter, ne, um die Schmerzen, die da gesenkt werden sollen, geben wir oft IV. Also übrigens, neuer Status-Update aus Rostock. Wir haben es wieder IV. Habt ihr es auch schon wieder IV?
Keine Ahnung. Ich muss mal einfach.
Bist du im Urlaub die ganze Zeit,
doch,
oder was?
Stimmt. Ja, stimmt, doch, wir haben es wieder IV, ja.
Ja, irgendwie kam die Nachricht bei uns rein, sollen wir nicht mehr als Kautablette geben, sondern als IV. Haben wir auch sofort gemacht, ist immer in so einer, für die Rettungsdienste in so einer Pulverform dazu, ne? Ein kleines Fläschchen muss man auflösen, bitte, bis das ganze Pulver aufgelöst ist. Und dann appliziert man das intravenös.
Hm? Habt ihr, gebt ihr denn jetzt noch beim Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt, loadet ihr die Patienten dann noch mit Aspirin?
Ja, tatsächlich. Also wenn der Arzt das sagt, ich möchte das trotzdem machen, auch bei nicht, genau, nicht STEMI, nicht ST-Streckenerhebung, wird das
nochmal kurz zur Erinnerung, es gibt Herzinfarkte, die sieht man im EKG und es gibt eben welche, die sieht man nicht im EKG, da hat man die Patienten nur symptomatisch. Und tatsächlich geht jetzt wohl langsam der Trend hin, weil es eine neue Studienlage auch gibt, dass man Patienten, die nur symptomatisch sind, aber gar keine Veränderung im EKG aufweisen, dass man die nicht mehr loadet. Und gerade bei Patienten, die zum Beispiel mit Xarelto oder Eliquis in einer Dauermedikation schon hohe Blutverdünner haben, gerade da soll man wirklich abwägen, ob man jetzt nochmal Heparin hinterher schießt, weil das Blutungsrisiko wohl kaum im Verhältnis steht zum letztlichen dann Effekt, weil man ja auch gar nicht weiß, ist es denn auch wirklich jetzt
ein Herzinfarkt. Genau, da kommt man nämlich dazu, ASS ist eben auch ein Thrombozytenaggregationshemmer. Das heißt, der sorgt dafür, dass die Blutplättchen nicht verklumpen, ja, und dass noch weitere Thromben entstehen. Ja, und das wirkt natürlich gut am Herz, weil der Herzinfarkt ist ja dadurch ausgelöst, weil da was verstopft ist, ne, durch die Thrombozyten eben und durch solche Thromben. Das nur mal dazu, bei uns ist das aber auch so, jetzt, wenn die Ärzte sehen, da ist schon Xarelto oder eben Eliquis mit dabei, dann überlegt man sich hier wirklich auch, gebe ich noch ASS hinzu. Also das muss dann, wie gesagt, der Doc immer entscheiden.
Jetzt könnte man ja fuchsig sein und sich sagen, ja, es gibt ja auch den Hirninfarkt, es gibt ja einen Schlaganfall, das ist die Verstopfung einer Arterie durch einen Thrombosen. Könnt ihr ja sagen, ja, wieso macht man denn da nicht schon eine Blutverdünnung? Da ist tatsächlich das Problem, es gibt ja nicht nur diese Form, es gibt eben auch den blutigen Schlaganfall, nämlich dass zum Beispiel aufgrund von jahrelangem unbehandeltem Bluthochdruck die Gefäße brüchig sind und dann reißen aufgrund einer Blutdruckspitze oder das klassische Pressen auf der Toilette im hohen Alter. Und dann würde man den Patientenfaktor umbringen, wenn man ihn antikoaguliert, weil man ja nicht weiß, ist es jetzt eine Blutung oder ist es nicht eine Blutung.
Ja, schön die Blutung fördern. So soll es sein. Ja, Nebenwirkungen können von ASS auch mal ein Asthmaanfall sein. Habe ich, muss ich sagen, noch nie gesehen. Ja, und auch Magen-Darm-Beschwerden können immer dabei sein. So ein bisschen im Nachhinein vor allen Dingen. Ne? Wann sollte man es gar nicht geben? In der Schwangerschaft, in den dritten Trimenon, also drittes Trimester quasi. Da wird es nicht mehr so empfohlen zu nehmen. Und bei Kindern unter 12 Jahren auch nicht. Ne? Da gibt's, das muss ich jetzt sagen, habe ich auch wirklich erst noch nachgelesen, wusste ich auch nicht. Das sogenannte Reese-Syndrom. Das ist eine tödliche Erkrankung von Hirn und Leber, wenn das Kind vorher so einen Virusinfekt hatte. Und da sollte man wohl ganz doll aufpassen. Also gerade bei Kindern ist es sowieso, also selbst Notärztinnen sind da sehr, sehr vorsichtig, Medikamente zu geben. Wenn sie darauf nicht geschult sind, beziehungsweise nicht so erfahren sind, wird man das da auch eher lassen. Dafür haben wir aber normalerweise auch immer noch coole Guides dabei, so Heftchen, Bücher. Und es kommt ja jetzt nicht so oft vor, dass man zumindest einen Herzinfarkt bei einem Kind hat.
Ne? Eben, zum Glück. Aber ja, wenn man sich jetzt wieder die Nebenwirkungen mit dem Asthmaanfall merken will, dann würde ich jetzt einfach auf Asthmaanfall.
Ein Asthmaanfall, ja.
ASS.
Herrlich, ja. Wirkung ist eigentlich recht schnell, 5 Minuten. Ne? Und dauert, also die Wirkdauer sind so 1 bis 4 Stunden, je nachdem. Ne? Und tatsächlich die Aggregationshemmung, wenn man diese 500 Milligramm da jetzt reinhaut, beim Herzinfarkt zum Beispiel, 2 bis 4 Tage. Ne? Das hält gut vor. Normalerweise nehmen die Patienten zu Hause, wenn sie vom Arzt das oral bekommen, per OS, immer so 100 Milligramm. Und davon ist die Frage auch, wie viel kommt davon tatsächlich an durch Verdauung und so weiter. Ne? Genau. Ne, zur Analgesie, wenn man es dafür überhaupt nehmen möchte, sind so 1000 Gramm, also 1 Gramm IV und gegen Fieber 500 bis 1 Gramm könnte man es auch einsetzen. Ja, das nur mal dazu. Also ASS, eines der ersten, aber sehr schwachen Analgetika, ne, die aufs zentrale Nervensystem wirken.
Voll, ich fand es interessant, dass wir so lange über das Schmerzmedikament ASS gesprochen haben, dass wir noch nie als Schmerzmedikament eingesetzt haben. Aber ja, weiter.
Ich auch nicht, aber es gehört mit dazu einfach, es muss mit erwähnt werden. Aber Metamizol, na, das müsste einfach sagen, oder auch Novamin genannt.
Oder Novalgin.
Novalgin, Novamin oder halt Metamizol, damit das dann alle gehört haben und auch wissen, wenn der Arzt mal Metamizol sagt, dass er die Novaminflasche, Novalginflasche nutzen sollte. Das ist jetzt tatsächlich so ein schönes Schmerzmedikament, was man typisch kennt, auch im Rettungsdienst, tatsächlich auch mal zu Hause nur vom Arzt verschrieben. Da auch wichtig, dass man das da wirklich nur nimmt, ist eben auch fiebersenkend, gehört mit zur peripheren und zentralen Schmerzhemmung und kann tatsächlich auch spasmolytisch sein in hoher Dosis. Kommen wir nachher nochmal drauf, warum das wichtig ist. Nimmt man eben gerade bei kolikartigen Schmerzzuständen, ja, kolikartig, für die, die nicht wissen, was das bedeutet, da fragen wir gerne mal, ne, wie ist denn der Schmerz? Wie kommt der denn? Ist der immer da oder nicht? Ja, kolikartig ist so wellenförmig. Na, der tritt mal auf und geht dann wieder weg und kommt wieder und geht wieder. Und das erzählt uns einiges schon. Na, oder wenn ihr sagt, das ist ein Schmerz, der gleichbleibend ist oder immer stärker wird, könnte für so eine Entzündung reden manchmal auch. Ne? Also all das sind so Indizien. Wundert euch nicht, dass wir so etwas fragen und euch damit nerven, wenn ihr gerade Schmerzen habt. Aber das ist für uns wichtig. Ne? Und gerade auch, wenn ihr jetzt Fieber gesenkt haben wolltet, ne? Ihr wolltet Fieber senken und so, ist Novamin nochmal so ein, ja, so ein Medikament, was so ein resistentes Fieber, was nicht runtergehen möchte, auch nochmal vielleicht brechen kann. Ne? Kann also da auch noch genutzt werden. Genau. Dafür wird es eigentlich auch verwendet. Schmerzen und eventuell auch therapieresistentes Fieber. Nebenwirkungen, Luis. Was haben wir denn da? Worauf sollten wir achten?
Ich könnte mir vorstellen, Blutdruckabfall, dann der anaphylaktische Schock, gerade bei Überempfindlichkeit gegen Novalgien.
Ja.
Und vor allem bei Dosierungen über 1 Gramm, so eine Agranulozytose, also Schüttelfrost, Fieber, Krankheitssymptome. Und in den letzten 6 Wochen der Schwangerschaft kann es zum vorzeitigen Verschluss des Ductus Botali führen.
Jetzt die Frage, also, was ist das, Ductus Botali?
Da müssen wir unsere Hebamme fragen.
Ja, da müssen wir die Hebamme fragen, aber hat tatsächlich was damit zu tun. Und zwar, wir atmen ja in dem Mutterleib noch nicht durch die Lunge, geht ja auch nicht, ist ja alles voll, ne? in dem Mutterleib. Und dieser Ductus Botali sorgt einfach dafür, es ist quasi die Verbindung zwischen Lungenarterie und Aorta. Das heißt, da wird das Blut einfach ausgetauscht, verschließt sich nach der Geburt dann auch recht fix. Könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert. Wenn es zu lange dauert, muss es nachher operativ auch verschlossen werden. Aber dieser Ductus Botali, der ist eben eigentlich nur innerhalb des Mutterleibs, innerhalb der Schwangerschaft offen. Danach verschwindet der, weil dann atmen wir ja. Und dann darf das auch nicht mehr so verbunden werden. Ne? Wie gesagt.
Ja.
Gibt aber auch eben diese Erkrankung, dass der dann eben bleibt, muss dann irgendwann entfernt werden, muss immer kontrolliert werden. Dosiert, muss man immer sagen, wird Novamin, ich habe es auch noch nie anders gegeben, immer durch mindestens eine Kurzinfusion. Also so 100 Milliliter NaCl oder so oder eben gleich ein Sterofundin und dann damit reingeben, weil sowas sollte langsam appliziert werden. Es ist blutdrucksenkend, wie Luis schon sagte, und dementsprechend muss man das auch immer kontrollieren. Man sagt immer so, 1 Milliliter pro Minute soll da eigentlich rein. Also Novamin.
In Aachen war der Algorithmus für Schmerztherapie immer, wie stark sind Ihre Schmerzen? Und dann immer, ja, so 7 bis 8. Und dann egal, was der Patient hatte, ja, das Bein war ab oder sonst was. Erste Anweisung laut Algorithmus, und den hat man ja stur abgearbeitet. Erstmal 2,5 Gramm Novalgin in die Infusion. Und dann fragen, wird es besser? Dann immer die Antwort nein. Und dann hat man dann Morphin und das entsprechende Antiemetikum dazu gegeben, also gegen die Übelkeit. Und dann Zitronen. Mhm. Ja. Aber tatsächlich, ich habe noch nie beobachtet, dass Novalgin wirklich hilft. Bei Nierenkolik soll es ja Wunder wirken.
Ja. Und ihr haut da immer 2,5 gleich rein? So?
In die Infusion, die Stero.
Ja, okay. Na ja, gut. Und wenn er sagte, es wird besser, dann macht ihr zu, oder wie? Dann sagt ihr, gut, jetzt reicht's.
Ja, genau. Aber er sagte noch nie, dass es besser wird. Es hat einfach noch nie geholfen. Ja. Was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass man die Stero jetzt nicht im Schuss reinlaufen lässt. Mhm. Das heißt, weiß nicht, also wenn 2,5 Gramm jetzt dann da auf 500 Milliliter, fraglich, dass überhaupt 1 Gramm, der dann drin ist, ne? Also,
ja. Wichtig ist auf jeden Fall immer Atemkontrolle und Kreislaufkontrolle. Warum? Ich habe das selbst miterlebt schon und glaube ich auch schon zweimal erzählt in diesem Podcast. Novamin kann auch zu Schocks führen, zu anaphylaktischen Schocks, also Allergien. Und das wirkt sich oft darauf aus, dass die einfach keine Luft mehr bekommen. Die Atemwege versperren sich, was dazu führen kann, dass das halt lebensbedrohlich wird und man deswegen auch immer, zumindest im Kopf, eine gewisse Reanimationsbereitschaft haben sollte, wenn die Leute noch nie Novamin oder sowas eingenommen haben. Das ist wirklich so Kopfsache. Ich muss wissen, Novamin ist ein Medikament, kann man allergisch drauf reagieren und das ist nicht mal so wenig. Deswegen da immer aufpassen und vor allen Dingen immer dabei sein. Nicht immer nur aufs Protokoll gucken und rumschreiben, immer mal wieder einen Patienten fragen, geht's ihm gut?
Also der Christian, wenn der Novalgin gibt, der klebt dem Patienten auch gleich schon Patches und sagt, so, wir gehen jetzt alle in Reanimationsbereitschaft.
Ich wusste ganz genau, als ich das vorbereitet habe, dass du genau sowas sagst. Der Christian, der wird sich da schon mal draufstürzen, wird schon mal die Brust, die Kleidung öffnen und da schon mal den Defi draufkleben. Ja, das meine ich natürlich nicht.
Schon mal laden, damit der Patient, was passiert jetzt? Ja, wir haben ihm gerade ein Medikament gegeben, was die wahrscheinlich Reanimation.
Genau, also so eine Stunde nach Injektion kann das eben noch nachwirken. Ne? Auch wenn er jetzt während eurer Behandlung das nicht sagt, eine Stunde später soll man immer noch nachgucken und vor allen Dingen bitte auch im Krankenhaus sagen, hat Novamin mit reinbekommen. Ja? Wirken tut's nach 4 bis 8 Minuten schon. Ja, und dann so knapp 5 Stunden. Ja, ja, halt alles IV, muss man sagen. Ja, also wir reden jetzt wirklich immer nur von intravenös, nicht von dem, was man dann so oral nehmen kann.
Ansonsten hätte man es ja, ich glaube, wir haben es schon gesagt, bei der Nierenkolik zusammen mit Buscopan gegeben. Das ist Butylscopolamin. Das ist auch der einzige Indikations- oder der einzige Grund, warum man Buscopan in der Präklinik auf dem RTW hat, ist ja die Nierenkolik beziehungsweise kolikartige Schmerzen. Allerdings ist nach der S2K-Leitlinie, haben wir schon gesagt, Buscopan raus. Es wird nur noch Novalgin gegeben, weil Buscopan in den Dosen, in denen wir es haben, nicht wirkt. Und wenn man es in den Dosen applizieren würde, dass es eine Wirkung erzielt, ist eben die Nebenwirkung wesentlich höher als die Wirkung. Und deshalb ist Buscopan nicht mehr in der Verwendung und sollte auch nicht mehr verwendet werden.
Genau, Buscopan eigentlich auch, auch spasmolytisch normalerweise für den Darm, was Novamin aber in hoher Dosis auch ist. Ne? Also es,
richtig, genau. Und deshalb reicht es, das Novalgin zu geben bei der Nierenkolik. Spasmolytisch heißt, es löst den Spasmus, also den Krampf.
Den Krampf im Magen, ne?
Oder genau, in den Darm. Und dann auch keine wellenförmigen Schmerzen mehr, wenn einem so ein Stein abgeht.
Genau, ja, das ansonsten merkt man steht richtig. Hier, das sieht man auch tatsächlich manchmal. Du gibst denen da die Dosis, also ich muss sagen, wir geben immer noch Buscopan, also nicht ich, aber es wird im Rettungsdienst immer noch gegeben bei uns. Und,
also gegen jegliche Leitlinien im Rettungsdienst Rostock.
Nicht ich, ich mach's nicht. Ne, also das da.
Der zeigt der aus dem Fenster.
Ich war es nicht, ja, der war's. Aber ich weiß, da bei uns geht das noch drauf. Vielleicht mal, wenn da jemand aus Rostock zuhören sollte.
Du schreibst doch immer so viel mit deiner ärztlichen Leiterin.
Ich werde sie mal echt fragen, wie das aussieht, und du schickst mir mal die Studie, bitte.
Ja, man muss einfach nur auf die S2K-Leitlinie, da steht's halt drin.
Achso, ja, da kann ich auch mal drauf gucken.
Das wäre interessant. Jeder Urologe sagt es dir. Ja, ist so. Jeder Urologe sagt dir das auch, dass es raus ist. Also der Rettungsdienst hinkt da wie immer so ein bisschen hinterher tatsächlich.
Ja, ist einfach so. Gut, also wollen wir das gar nicht hier großartig aufdröseln, Buscopan und so weiter, wenn es dann sowieso kaum noch verwendet wird. Gibt es aber noch als Tablettenform für zu Hause.
Richtig, wobei jetzt mich dann auch fragen würde, ob das dann auch überhaupt eine Wirkung hat.
Ja,
ne. Genau. Ansonsten Esketamin. Da bin ich ja gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
Ah, Ketamin. Ein Medikament.
Da gibt's ja Ketamin und Esketamin.
Ich möchte aber, Esketamin ist Ketamin, und man hat auch gesagt, ja, ist nicht das. Da kommt wieder der eine oder andere und sagt, nein, das hat ein bisschen an. Ja, ist so, aber man hat tatsächlich festgestellt, dass der Unterschied wohl nicht drastisch sein soll. Angeblich soll es nicht so böse Träume machen und nicht so anxiolytisch sein. Ja.
Es gibt ja das rechts- und das linksdrehende Ketamin.
Oh ja, so, wollen wir das chemisch jetzt auseinandernehmen? Ich hole Jona, das ist ja auch mein Chemiker hier
zu Hause. Da kannst du wirklich den Jona holen, weil du weißt wahrscheinlich, wofür das steht. Also das tatsächlich, es gibt das S-Ketamin. Wenn du das nimmst oder das appliziert bekommst, dann dreht sich alles rechts herum, schwindelmäßig. Und beim Ketamin links herum. Nein, Spaß, natürlich nicht. Das ist tatsächlich hochkompliziert. Und zwar hat das was mit der optischen Aktivität zu tun. Das kommt aus einer Gruppe, die optisch aktiv ist. Jetzt frag mich nicht mehr, wie die ganz genau heißen.
Die Frage ist auch, wollt ihr das da draußen ganz doll wissen, wie das molekulartechnisch ist, ja?
Ich finde es tatsächlich interessant, einfach sich mal klar zu machen, was es alles so für krasse Sachen gibt in der Chemie. Das hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Genau, Enantiomere. Im Medizinstudium lernt man es wohl tatsächlich auch. Und das hat was mit wenn linear polarisiertes Licht auf diese Moleküle trifft, dann führt es eben bei dem einen Ketamin dazu, dass es rechts herum dreht sich das Licht und beim anderen links herum. Und das ist halt richtig krasse Chemie. Also ich habe es mir mehrfach durchgelesen, das ist aus dem Stand nicht verstanden.
Nee. Also das
genau, ist aber auch so absolutes unnützes Nerdwissen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das erzählt man euren Patienten, die werden sagen, ja, gib das Zeug her jetzt, ne? Denn es ist natürlich nicht nur ein Analgetikum, es ist auch ein Hypnotikum und ein Narkotikum. Wir wollen es jetzt aber erstmal mit den Schmerzen.
Und eine Droge.
Und eine Droge, genau. Also Special K nennt man es gerne mal auch im Slang oder so, in der Szene, ne? Das Ketamin, deswegen ist es auch muss man immer aufpassen. Ja, das also sollte man nicht einfach so rausgeben. Man soll Medikamente sowieso nicht rausgeben, aber tatsächlich wird das auch gehandelt. Und zwar auch unter vielen jungen Leuten auf Festivals und so weiter, weil es ja eben auch diese hypnotische Wirkung hat. Ne? Nicht nur wegen Schmerzen, weil die alle Schmerzen haben, sondern eben eher wegen der hypnotischen Wirkung. Ne?
Ich kenne es tatsächlich unter Keta.
Ja.
da so die Abkürzung in der Szene. Und das ist tatsächlich, es macht halt Träume. Und ich weiß nicht, wer im Musikunterricht ist mir das erste Mal begegnet, weil es ja diesen Psychedelic Rock gab, eine Zeit, der ja wirklich so richtiges Psycho-Zeug, und das war halt wirklich, die Leute haben sich so eine Pille eingeworfen und dann sich sowas angemacht und dann einfach nur sich die Farbenwelten angeschaut quasi. Das kann gut gehen, das kann aber auch schlecht gehen, das ist dann dieser bekannte schlechte Trip, weswegen man in der Szene zumindest immer guckt, dass man glücklich ist, wenn man das nimmt, oder dass man zufrieden ist, dass jemand dabei ist, der das so ein bisschen steuern kann, weil sonst ist echt nicht gut. Deshalb wird zum Beispiel auch vermieden, auch bei Operationen laut zu sprechen. Es wird geflüstert bei so einem Patienten, weil die extrem vigilant sind.
Ja.
Und deshalb wird eben auch immer das Dormicum mit dazugegeben, wobei ich ja schon mehrfach für die Kombination mit Morphin plädiert habe. Und
ich muss Sie leider enttäuschen, der liebe Klaus hat es bisher noch nicht probieren können oder versucht.
Hat es immer noch nicht gemacht.
Nein. Aber das ist auch so die typische Kombination. Gehen wir mal davon aus, ne, die Oma draußen in der Gartenanlage hat sich ein Oberschenkel gebrochen, das sind Schmerzen. Jetzt müssen wir sie aber, weil das so alles schwer erreichbar ist, irgendwie erstmal lagern. Und das können wir nicht sanft machen. Gerade so Oberschenkel, Hals, immer schwierig. Und natürlich muss man keine Schmerzen erleiden dabei. Dementsprechend gibt man da gerne mal Ketanest und Dormicum. Ja, einfach zur Analgesie, gerade bei nicht bewusstlosen Patienten, super, wirkt nämlich richtig schön schnell, hält auch nicht lange an, so 10 bis 20 Minuten sind immer so so Satz normalerweise. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, die Schutzreflexe werden nämlich auch ein wenig beeinträchtigt, also gerade der Atemreflex, deswegen immer vorsichtig geben. Man sagt immer so 0,25 bis 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, muss man sich da mal so ausrechnen. Alles da drüber, da sagt man schon, da muss schon Intubation notwendig sein. Da, weil das Ding eben, wie gesagt, auch ein Narkotikum ist. Ja, und damit muss man auf jeden Fall rechnen, dass die Leute dann auch zu, also damit kannst du auch quasi Narkosen einleiten. Geht auch mit Ketamin. Ne? Aber bitte vergesst nicht, den Arzt zu fragen, ob ihr nicht gleich auch nochmal Dormicum mit aufziehen sollt. Ich habe schon Ärzte gehabt, die haben das. Nö, brauche ich nicht. Ich mache einfach so Ketamin.
Weil mit Dormicum machst du ja wahrscheinlich dann die Narkose, insofern.
Ja.
Genau.
Ne? Aber es geht jetzt so darum, du kannst halt schlechte Träume haben. Ja, oder die können dich ein bisschen ausrasten lassen auch. Hatte ich auch schon Patienten, die da super friedlich sind, plötzlich ticken die ja voll aus. Ne? Und deswegen gibt man da immer Dormicum vorher und dann Ketamin rein. Ja.
Also ich hatte das tatsächlich mal bei einem Patienten, der hatte eine Schulterlux in einem Hotel. Dem hat Ketanest bekommen und der ist so abgegangen da drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wir sind da rausgefahren, der fing an mit seiner Kollegin zu flirten und meinte, es ist so ein krasses Zeug, ey, was habt ihr mir hier gegeben, ey, das ist ja voll geil. Und so sind wir den aus dem Hotel rausgefahren und
also gerade solche Reaktionen, da wisst ihr ganz genau, was wir ihnen gegeben haben. Fentanyl wäre aber auch noch so eine Sache, wo die dann auch ein bisschen durchdrehen, ist aber nicht ganz so problematisch. Nebenwirkungen, Tachykardien, also man muss sowieso immer monitoren, ne? Und der Blutdruck steigt auch an dabei, wenn man das gibt. Ne? Die Bronchien können sich ein bisschen verengen, also Bronchiodilatation geht auch.
Und, deshalb immer mit Sauerstoff.
Quatsch, Dilatation, die gehen auseinander. Quatsch. Bronchodilatation ist auseinandergehen, konstringieren ist zusammen, genau, und die gehen auseinander bei sowas, weil und das ist wahrscheinlich auch, hat man oft nicht gehört, mal mitgenommen, dass man das auch, wenn der Status Asthmaticus resistent ist gegen alle Medikamente, die ja gerade die Patienten hat, kann man das tatsächlich auch da nehmen. Noch nie großartig gesehen, aber mal gehört. Mal gucken, vielleicht kann es der ein oder andere mal sagen, warum das so ist. Aber da hat man es auf jeden Fall gehört. Ja, auch hier sind die Schwangeren wieder Vorsicht zu walten, gerade bei beim Anstieg des Uterustonus, das ist auch immer so, also da steigt der Uterustonus an, muss man also auch immer nachfragen, ist die Person schwanger oder nicht. Ne? Auch der Druck intrakraniell kann ansteigen. Ja, und so weiter und so fort, aber ich denke mal, also eher seltene Sachen. Vor allem diese Halluzinationen, diese Bad Dreams sind halt wirklich so Nebenwirkungen, die sieht man immer wieder und da kommt man auf jeden Fall mit dran. Und vor allen Dingen auch, dass sie atemdepressiv sind. Was ich gerne mache, ist, ich setze mir wirklich einen Helfer oder ich setze mich selbst dran, wenn es gegeben wird, zu den Patienten und quatsche nur übers Atmen mit denen die ganze Zeit. Ne? Dass die sich nur auf ihre blöde Atmung konzentrieren sollen, die lebensnotwendig ist. Und das machen die dann auch. Ne? Wir denken sie mal wieder dran, wir atmen mal wieder ein und die gehen so langsam ins Traumland und dann, ach ja, atmen sollte ich noch. kann manchmal ganz gut helfen, finde ich.
Macht auch vergesslich.
Ja.
Das Dormicum dann.
Ja, genau. Ja, das eigentlich zu hast du noch Fragen, Ketamin oder irgendwelche Anmerkungen?
Nee, eigentlich nicht.
Ja. So, Fentanyl, wollen wir auch noch reingehen? Ist ja auch eigentlich ein gebräuchliches Medikament.
Ne? Mach doch einfach Morphin, weil Fentanyl ist ja im Prinzip nur eine Potenz von Morphin.
Ja gut, dann eben Morphin da eben nochmal reingeben. Auch ein schönes Analgetikum, kennt jeder, hat jeder schon mal gehört. Gib mir mal Morphium. Ne? Kann man IM oder IV geben?
Fällt um das Betäubungsmittelgesetz.
Absolut.
Deshalb,
wird es nicht jeder dabei haben, wird ihr in vielen Rettungswagen gar nicht finden, zumindest nicht in den Schränken, definitiv nicht. Muss eigentlich auch immer am Mann getragen werden. Ja, wenn das so ist, es gibt also gerade die BTMs, die müssen immer an der Person selbst sein, ja, und die müssen auch immer ausgetragen werden, im Gegensatz zu anderen Medikamenten. Ja. Ganz wichtig, fällt trotzdem auf, wenn irgendwelche anderen Medikamente mal fehlen. Ist ein Vollagonist in allen drei Subtypen von den Opioid-Rezeptoren. Ja, also die greifen dann an, ist analgetisch, ist sedierend und euphorisierend übrigens auch. Ja, Morphium. Macht ein bisschen happy.
Ja. Muss ich tatsächlich auch noch nicht. Vielleicht, weil man keine Schmerzen mehr hat.
Wahrscheinlich auch, ja. Nimmt man wirklich bei Schmerzzuständen, wird zum Beispiel auch mit beim Herzinfarkt genommen, wenn der Schmerz wirklich in der Brust so stark ist. Ja, gehört ja mit dazu. Es gibt ja bei Herzinfarkt das sogenannte MONA-Schema. Ja, M-O-N-A-H.
Gibt's das noch?
Naja, gibt's noch. Also schön zu merken zumindest. Ne? Morphin, O2, Nitro,
ja, ja.
ASS.
Ich kenne das Schema, aber ich frage mich tatsächlich, also ich habe schon letztens, es gab zwischenzeitlich dann mal das Normalschema. Und jetzt ist man ja irgendwie nur noch bei Aspirin angekommen und Morphin bei Bedarf. Deshalb frage ich mich tatsächlich, ob das immer noch so gängig ist. Da kommen ja bestimmt noch einiges an Feedback.
Bestimmt.
Das Morphin sollte ja auch, hieß es ja so, habe ich es noch gelernt, nachlastsenkend sein. Und deshalb ja eben auch gut sein. Es wirkt allerdings anregend auf die Muskulatur hier, auf die, sag schon, auf die Glatte.
Die Glatte,
und,
ja.
Genau. Deshalb, ja, es wird tatsächlich vereinzelt auch verwendet bei, nicht bei Panikattacken, aber wenn Patienten aufgrund zum Beispiel bei der COPD oder bei Atemnot so krass Panik haben, weil sie atemnötig sind und dann von der Frequenz bei 130 oder so, dann wird teilweise auch Morphin eingesetzt, damit die Patienten sich beruhigen, weil es eben ja auch sehr dämpfend wirkt. Es macht auch atemdepressiv, deshalb muss man da mal aufpassen. Und es macht eben auch, nee, das war das, nicht das Morphin, das war das Dormicum. Ich bin schon bei meiner Morphin-Dormicum-Kombi.
Mhm.
Genau.
Naja, genau. Also, und beim kardial bedingten Lungenödem kann es auch verwendet werden. Ne? Aber wie gesagt, also viel bei starken Schmerzen auf jeden Fall. Kann übrigens auch zu einer Apnoe führen. Also nicht nur atemdepressiv machen, es kann auch einfach zum Atemstillstand führen.
Genau, wenn man es dann zu viel gibt.
Auf jeden
Fall. Man gibt immer so, ich kenne immer so, also 10 haben wir eigentlich selten gegeben. Meist so 5 bis 7.
Ja, so 2 machst du im Bolus am Anfang, ja, also ja, verdünnt, genau. 2 Milligramm rein und bis dann so die gewünschte Wirkung auftritt, finde ich immer da ganz, also passig. Kann übrigens auch Histamin freisetzen, weswegen es dann zu allergischen Reaktionen kommen kann, muss man immer mal beachten auch dabei. Genau.
Man gibt jedenfalls meistens noch ein Antiemetikum mit dazu, weil es in sehr vielen Fällen als Nebenwirkung eben Übelkeit hat. Und da meistens dann Ondansetron, welches ja eigentlich auch nur bei Opiatgabe zugelassen ist. Zumindest war das noch zu meiner Zeit so.
Ja.
Genau, ansonsten, dann gibt es noch so Schmerzmedikamente zum Beispiel, das ist dann überall anders, Dipi oder Fentanyl, das sind dann entsprechend, man sagt, also Morphin ist so die Basis quasi, die haben so und so viel Potenz davon, also so und so viel, ja, stärker ist dann die Wirkung, beziehungsweise die Schmerz.
Dipi ist, glaube ich, nur der Handelsname, es ist Pyritramid, ne?
Genau,
genau. Dipidolor. Falls sich einer fragt, was ist Dipi, ne? Also Dipidolor, Pyritramid, genau, gehört
mit. Und dazu. Fenta hat nichts mit Fanta zu tun, nämlich Fentanyl.
Morphin, das gibt man dann so bei. Um das mal abzuschließen, habe ich übrigens auch oft bei, naja, wenn die Leute schon palliativ sind, ne? Das heißt auch, naja, Morphingabe, Sterbeprozess.
Oder?
Nein, wir machen keine Sterbehilfe, aber wenn es um starke Schmerzen geht, um hier vielleicht Schmerzen zu lindern, nein, natürlich nicht, um sie sterben zu lassen, aber da wird sowas gerne auch mal ein bisschen EM gegeben. Vor allen Dingen, was ich immer ganz interessant finde, wenn wir gerade mal so vom Sterben reden oder vom Palliativ. Es gibt ein Palliativnetzwerk Deutschland, das man durchaus mal als Rettungsdienstler hinzuziehen kann, wenn es um Palliativpatienten gibt, die noch keine Betreuung in sowas haben. Das ist wirklich ein Team bei uns in Rostock ganz groß aufgestellt und sehr schnell vor allen Dingen. Wir haben das mal gehabt, wir haben letztens die angerufen, gesagt, wir bräuchten hier das Palliativteam, die sich weiterhin um die Patienten kümmern, um die Schmerzen, um alles andere. Und die waren in der Zeit, wo wir angerufen haben, sogar noch zu Hause bei uns. Also die haben uns noch gesehen. Kann übrigens vom Hausarzt beantragt werden, aber auch von den Notärzten. Da gibt es ein Dokument, das sollte eigentlich das NEF mit dabei haben. Schnell ausgefüllt, dieses DIN A4-Blatt. Und da kann das beantragt werden und einfach auch sofort eingesetzt werden. Ja, also für die Notärzte da draußen, wenn ihr euch da mal informiert, fragt mal ruhig nach. Müsste es eigentlich geben, finde ich gut. Bei uns auf den NEFs wurde es jetzt auch mit eingefügt. Ja, gehört immer mit zum guten Ton des Protokolls dazu, der Protokollmappe, dass man sowas beantragen kann und wird bei uns sehr beworben, dass man Patienten sowas auch zukommen lassen soll. Ja, gut, das nur dazu, weil da wird auch gerne mal ein bisschen was gegen Schmerzen gegeben und gerne auch mal Morphin. So, damit hätten wir ja so quasi jetzt eigentlich alles, was Analgetika angeht, erstmal abgeschwatzt, zumindest was so wichtig ist. Ne? Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Ich hätte nicht gedacht.
Ich wollte gerade sagen, so mit Blick auf diese Liste, die ich da schon vor mir sehe, habe ich überlegt, eigentlich kommt ja noch ein Medikamente Teil 3 und wahrscheinlich sogar Teil 4. Also,
ja, ich finde es gut und ich hoffe, deine Mutti findet es jetzt auch gut, weil ich habe ja ihren Wunsch, sie hat ja nicht nur gemeckert. Sie hat ja wirklich konstruktiv gesagt, wie man das angehen sollte. Und ich habe tatsächlich jetzt fast, glaube ich, zu jedem Medikament ein Beispiel genannt. Ne? Das war, glaube ich, ihr größtes Anliegen. Und man muss ja mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Er hat mich ja mal seiner Mutter zugeführt. Ja, also ich durfte mit ihr persönlich quatschen, sie kennenlernen und deinem Dad auch. Und,
sag nochmal, wie du sie nennst.
Was ich habe nur gesagt, das ist die Königin der Nebensätze. Ja, also die Frau mit Kommata schmeißt um sich und ich fand das super süß, als sie am Ende sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, herrlich. Also ich hoffe, Frau Deichmann, Sie sind zufrieden damit. Nein, aber wir werden wahrscheinlich einfach so weiterhin ausführlich sprechen wollen über Medikamente, damit ihr euch das besser merken könnt im Rettungsdienst und es vielleicht hoffentlich trotzdem interessant findet und die nichts mit Medizin zu tun haben, sich auch was darunter vorstellen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft uns da gerne Feedbacks zu geben und es gerne auch schreiben und vor allen Dingen teilen. Ja.
Das ist tatsächlich immer ganz, ganz wichtig. Ich muss sagen, ich bin gerade völlig überrumpelt. Ich dachte tatsächlich, der Christian macht noch so ein paar, aber...
Ja, wir können noch Sedative nehmen, aber wenn wir das sowieso so abschneiden, dann wäre das, glaube ich, gut für Teil 3.
Vielleicht die Sedativa, aber noch wegen dem Midazolam Dormicum, wovon wir jetzt so viel gesprochen haben, hat man zumindest das noch mit dabei.
Ja, ne, dass
wir sind ja auch noch nicht bei der Hunderunde, wir sind ja noch unter einer Stunde.
Das stimmt allerdings, da können wir kurz nochmal auf die Sedativa dann so ein bisschen eingehen und da kennt man eigentlich das sogenannte Diazepam, hört man öfter mal auch in Filmen, ja, gerade wenn es um Krampfanfälle geht und auch dort das Dormicum vielleicht mit einbezogen, weil da gibt es noch keine Regel nachher mit dem Nasalengabe. Aber ich gehe erstmal auf Diazepam ein.
Auch Valium genannt, darunter kennt man das vielleicht.
Valium.
In so 80er, 70er Jahre Filmen haben das die Leute immer, ich nehme eine Valium.
Genau. Ne, den Valiumlutscher gibt's auch. Herrlich. Ne, ist ein Sedativum, aber auch ein Spasmolytikum und sediert, relaxiert, ist antikonvulsiv. Ja, und
genau, wir haben es.
Ach ja, angstlöslösend ist es auch noch.
Richtig. Wir haben es tatsächlich als, und das ist glaube ich auch Usus, als
Rectiole, ja.
Genau, haben wir die Diazepam eben für den Krampfanfall. Mhm. Dann
meistens
kann man
auch Patienten
das eben,
dabei manchmal, ne? Diese Rektion bei Kindern vor allen Dingen. Ne?
Genau, da gibt es so zwei Dosierungsstufen, einmal für Kind, einmal für Erwachsenen, dann kann man das entsprechend applizieren und eben versuchen, dann diesen Krampf zu durchbrechen, das mit Diazepam. Ja. Wir haben es eigentlich nicht als IV-Lösung und ganz wichtig ist das Arm, das werden wir uns gleich noch mal Midazolam, also dem Dormicum, wenn wir es hören, das ist eben, gehört zur Gruppe der Benzodiazepine. Mhm. Das ist mal ganz gut, alles was mit Arm endet, weiß man grob, was es macht, nämlich irgendwie sedieren, in irgendeiner Form.
Genau. Diazepam soll übrigens nur beim kindlichen Krampfanfall mit Rektiole gegeben werden. Das ist dann auch in der Notkompetenz mit drin. Na, bei Kindern unter 15 Kilogramm Körpergewicht 5 Milligramm und alles darüber dann mit den 10 Milligramm. Gibt es immer so die blaue und die rote Rektiole, müsst ihr mal drauf gucken, aber da steht auch dick, genau, und fett drauf, wie viel Milligramm das da sind. Und bei allen anderen Sachen dann intravenös. Nebenwirkung ist natürlich auch wieder die Atemdepression, weil es eben auch sedieren kann. Ja, deswegen, wenn man es zu schnell gibt, dann kann es eben auch atemdepressiv machen. Also auch hier bitte langsam geben. Auch der Blutdruckabfall, auch das immer bedenken. Also auch immer hier, was ihr sowieso immer vorher machen sollt und währenddessen Kreislauf überprüfen, Monitoring, ja, sollte dran sein. Ne? Kann übrigens auch amnesieren. Also vergesslich, man kann das was vergessen machen. Gibt es da ein Wort für? Amnesieren, ist das richtig?
Amnesieren
finde ich toll. Bestimmt ein gutes Wort.
Da gibt es bestimmt ein Wort für. Allerdings fällt mir das jetzt, weil ich jetzt mit Amnesieren gerade im Kopf rumschwirren habe, fällt mir jetzt der Fachbegriff nicht ein. Mhm. Aber es macht eine Amnesie, ja.
Ja, okay.
Also vergesslich.
Es kann auch ein bisschen venenreizend sein. Also auch, wie gesagt, immer langsam geben, nicht so doll machen. Ja.
Geben wir das tatsächlich eh nicht in die Vene eigentlich.
Eben. Also von daher immer aufpassen, genau. Wichtig ist natürlich, wenn die Leute Alkohol oder Neuroleptika oder Antidepressiva oder sowas genommen haben, da kann es natürlich die ZNS-Dämpfung verstärken, also bitte dort sehr vorsichtig sein bei der Gabe und ich denke mal, damit ist auch alles gesagt, gerade so bei Intoxikation auf jeden Fall immer vorsichtig mit Diazepam sein. So, und dann gibt es noch das Midazolam oder auch Dormicum genannt.
Auch das ist eigentlich so, glaube ich, mit so das geläufigste und am meistverwendetsten Medikament im Rettungsdienst, weil es hat auch sehr viele Einsatzzwecke. Zum einen kann man damit eine Narkose machen und aufrechterhalten. Das hat auch auf einigen Intensivstationen, wenn zum Beispiel Propofol nicht funktioniert als anderes Narkotikum, weil Anästhetikum, weil Propofol ja zum Beispiel mit Sojaöl versetzt ist zu 10% und Patienten mit Sojaallergie dürfen dann eben kein Propofol bekommen. Die bekommen dann zum Beispiel Dormicum und genau, das Dormicum wird aber der auch verwendet eben, ich glaube tatsächlich auch manchmal einfach nur, damit man also mal so kurz ein bisschen wegdöst. Also zum Beispiel bei einer OP hatte ich es mal, das ist wirklich, du liegst dann auf dem OP-Tisch, ich hatte so eine Spinalnarkose, Spinalanästhesie, das heißt, ich war quasi querschnittsgelähmt und hatte dann, mir wurde dann eine Schraube eingesetzt am Fußgelenk, am oberen Sprunggelenk und dann liegst du da auf dem OP-Tisch hellwach und denkst dir, Alter. Also du hörst dann, wie alle werkeln, denkst dir, nee, das ertrage ich jetzt hier nicht eine Stunde lang. Dann hat er gesagt, ja, ich gebe dir mal zwei Dormicum. Und das Einzige, was du merkst, ist, du siehst, wie er es gibt, guckst nach oben, denkst dir, es wirkt nicht und dann ist Feierabend. Genau. Dann wachst du auf und du weißt auch nichts mehr. Und das ist nämlich das Krasse, man erinnert sich an nichts mehr. Das heißt, das ist so ein bisschen böse in Anführungsstrichen, aber selbst wenn die Patienten auch bei Ketanest-Dormicum, das Ketanest lässt in der Wirkung nach und die haben dann Schmerzen, haben sie dann in der Sekunde, aber sie werden sich nicht mehr daran erinnern, dass sie die hatten.
Ja, das löst nämlich so eine anterograde Amnesie aus, ne? Und das ist halt wirklich gut dabei auch, weil du das den ganzen Mist vergessen hast, einfach der davor passiert. Ne? Ante heißt immer aus Lateinischen vorher. Anterograd.
Genau. Ja. Mhm. Ansonsten verwenden wir es beim Krampfanfall immer, weil es eben auch krampfdurchbrechend ist, also antikonvulsiv und da dann tatsächlich meistens IV. Also ich habe eigentlich noch nie Diazepam rektal gegeben, sondern hauptsächlich Dormicum. Verwenden wir eben das Dormicum.
Ja.
Nee, Diazepam
wäre so,
die Alternative beim Krampfanfall. Und da haben wir sogar noch Keppra als noch für den Status Epilepticus, also wenn der Patient gar nicht mehr aufhört zu krampfen, nochmal als weitere Alternative, aber eigentlich eben das Dormicum. Und dann eben auch bei Gabe von Ketanest, wie gesagt, damit die Patienten keine Albträume haben. Wobei ich da ja nach wie vor Fan von Dormicum und Morphin bin. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Genau. Es macht atemdepressive in der Nebenwirkung, es lässt den Blutdruck ebenfalls sinken. Ja, und ab und zu gibt es auch so ein paar paradoxe Reaktionen bei älteren Leuten. Muss man halt immer wirklich drauf achten. Ja, ansonsten auch hier wieder 0,1.
Übrigens auch Patienten, die extrem, extrem, extrem wehrig sind oder in irgendeinem psychotischen Zustand, da wird dann auch schon manchmal mit Dormicum interveniert, um die Patienten jetzt in Anführungsstrichen ruhig zu stellen. Mhm. Das geht also auch damit. Mhm. Wobei da hat mir der berühmte Notarzt, der mir auch Ketanest Morphin empfohlen hat, gesagt Haldol IM. Mhm. Also Haloperidol IM. Soll wohl Wunder wirken.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu, ne? Zu den Hypnotika, die da,
wo Neuroleptika. Auch
Haldol und genau. Ach ja, meine ich ja. Neuroleptika, nicht Hypnotika. Damit dazukommen. Da reden wir nochmal später drüber. 0,1 bis 0,25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht IV, da kann man es so geben. Ja, individuell kann man also 5 bis 10 Milligramm im Bolus geben. Dazu kommt das eigentlich, und die Wirkung ist, und der Luis hat es ja gerade erzählt, immer so schon so 3 Minuten maximal. Ne? 3 Minuten, dann ist er da und dann ist der Luis weg.
Ja. Das ist echt, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein Teufelszeug. Man guckt wirklich an die Decke, denkt sich, es wirkt nicht und bam.
Ja,
einfach weg. Geil.
Hat auch so eine Halbwertszeit, glaube ich, von 5 Stunden oder so. Und also auf jeden Fall hältst du so eine Dreiviertelstunde bis 1,5 Stunden gut aus mit dem
Zeug. Ich wollte gerade sagen, also ich war noch am Abend irgendwie dann grillen, weil mein Cousin hatte mich ja operiert und dann habe ich bei dem geschlafen, da haben wir noch gegrillt. Ich war die ganze Zeit auf Dormicum den ganzen Abend. Ich war auch so müde am Abend, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, wenn man davon zu viel gegeben hat oder gemerkt hat, so, da kommen doch ein paar Nebenwirkungen durch, gibt es tatsächlich auch ein Antidot dagegen, und zwar Flumazenil.
Kann man da nicht zu verwechseln mit Furosemid.
Nein, bitte nicht, aber es klingt was genauso. Flumazenil ist ein Antidot und das kann eben da auch gut gegenwirken, gerade bei Benzodiazepin-Vergiftungen, ja, mit Benzos. Da kann man das auf jeden Fall auch gut geben, ist ein schönes Antidot und kann auch die Narkose beenden. Klar, wenn es ein Antidot ist.
Genau.
Ne?
Wir teilweise, also hauptsächlich rufen wir aber sowieso den Giftnotruf an.
Genau.
Weil die Patienten ja dann dieser mit einer Intox haben, dann auch irgendwie meist noch so Mischintox haben und auch noch andere Sachen genommen haben. Und dann staunt auch teilweise der Giftnotruf immer so, und der Patient ist wach ansprechbar. Ich sag mal so, uns hätte die Dosis jetzt hier.
Muss ich mal den Ausbilderzeigefinger rausholen, das heißt nicht mehr Giftnotruf, das ist die Giftinformation.
Ja, stimmt.
Einfach nur, sonst hast du ein Problem, weil dann heißt es wieder, ja, ich habe ja jetzt nicht die 112 gerufen, weil er hat sich ja vergiftet, ich wollte den Notruf wählen für den Giftnotruf.
Das ist aber auch, ja. Das ist ja wieder das Deutscheste, was ich seit langem
absolut,
gehört habe. Ne?
Absolut, ist so. Also, naja, das nur mal dazu, aber dafür haben wir dann jetzt die Sedativa zumindest schon mal noch durchgenommen. Wir können auf Hallo eingehen.
Hallo.
Hallo, ja. Die gehört übrigens zu den Neuroleptika und ist auch so als dieses Antipsychotika bekannt. Ne? Was die einzige Medikamentengruppe, die auf psychotische Symptome eben oder für psychotische Symptome gemacht wurde und vor allen Dingen auch gegen Halluzinationen und Wahn wirken. Ja, Haloperidol, meistens nur der Notarzt mit. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Rettungswagen habt. Habt ihr? Ja? Okay. Bei uns ist wieder mal nur Notarzt, aber bei uns ist sowieso immer ein bisschen alles anders. Ja. Hat eine antagonistische Wirkung auf Dopaminrezeptoren, ja, und wirkt halt wirklich beruhigend. Ne? Vor allen Dingen Ängste und so weiter können damit gut gebrochen werden.
Genau, und angeblich bei Patienten, die voll ausrasten, soll es IM Wunder wirken. Also probiert es gerne aus. Da hat er nämlich auch die Geschichte erzählt, sagt er, ja, IM.
Okay.
Wie gibt's das?
Nö, IV, langsam.
Nee, IM, wirklich. Also er ist ja sowieso Fan von IM-Gabe, siehe auch Adrenalin ja. Mhm. Und er sagte, wie gesagt, die Wirkung ist ja dann eine wesentlich andere. Deshalb muss man aber gerade bei IM-Gabe gar nicht so viel Angst haben, weil es ja aus dem Muskeldepot so verzögert abgegeben wird.
Mhm.
Und er sagte, er hat es einer Psychiaterin gesagt und die sagt, kam irgendwann zu ihm und sagte, ja, ich hatte hier einen Patienten, der war völlig am Eskalieren, dann habe ich ihm das IM gegeben. Und wirklich, der war so ruhig und entspannt danach.
Ja,
Mann.
Ja, geben die keine Widerworte mehr. Nein. Kann übrigens auch antiemetisch wirken, ne? Also gegen's Erbrechen. Ja, auch ganz gut. Genau. 5 bis 10 Milligramm. Und zwar langsam IV. Also kann man wahrscheinlich auch mal in eine Kurzinfusion mit reinhauen oder sowas. Ne? Genau, wichtig ist nochmal hier, es kann zu Schluckkrämpfen führen, wenn man es da doch ein bisschen übertreibt. Ja, das ist so eine kloßartige Sprache, die sagen, wir haben so ein Kloß im Hals, diese Patienten. Ne? Das ist eine Nebenwirkung, die kommt davor. Genauso, dass der Blutdruck abfällt. Ja, auch das kann passieren. Auch da wieder Monitoring, sowieso bei Medikamentengabe. Ein EKG wäre manchmal angebracht. Gerade bei Haloperidol kann nämlich auch zum AV-Block führen. Ja, oder zu einem Schenkelblock. Also da bitte auch das EKG immer mal beobachten. Auch da gibt es Nebenwirkungen, die zum Beispiel sich aufs Herz-Kreislauf-System ausführen. Genau. Hat eine große therapeutische Breite, was so Ängste und Halluzinationen angeht. Und ist ein Antidot. Das Antidot ist Bipiriziden, aber ich weiß nicht, ob wir das drauf haben.
Nee.
Bipiriden müsste es heißen, ja.
Nein, haben wir nicht.
Nee, haben wir nicht. Naja, dann wissen die
doch nicht
in der Klinik dann, ja, wenn er
genau.
Mal was kommen sollte. Wirkt in 10 Minuten und dann so um die 5 bis 8 Stunden.
Krass. Es sei denn wahrscheinlich, man gibt es IM, dann scheint es ja wirklich Wunder
dann zu wirken. Dann wird es ja wirklich noch länger wirken, ja. genau, ich gehe jetzt hier immer vom IV-Fall aus. IM habe ich noch gar nicht gehört. Wieder was hier lernt vom Bernd.
Ja, eben, genau, ich wollte gerade sagen. Du siehst, Aachen ist mal wieder Vorreiter in allem.
Ja, das ist doch wunderbar und ich kriege wieder eine E-Mail, warum wusstest du das nicht? Von das, deiner genau, Mutter.
Ihr, ihr seid ja immer herzlich eingeladen, uns E-Mails zu schreiben. Und damit würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns dann auch aus der heutigen Folge, denn ja, wir haben jetzt hier so einen Berg an Texten und wir haben es echt unterschätzt mit den Medikamenten. Ne? Also ja. Es wird auf jeden Fall noch ein Teil 3 und wahrscheinlich auch Teil 4 geben, wenn ich mir das hier so anschaue. Trotzdem nochmal vielen Dank für alle, die unseren Podcast teilen. Und nochmal, ich möchte darauf hinweisen, ja, bitte nicht Handy am Steuer, also nicht abfotografieren, wie man im Auto sitzt und den Podcast hört
außer ihr seid bei
und fährt. Das können wir natürlich nicht teilen, guten Gewissens, sondern lieber in der App auf Teilen drücken und dann auf Instagram in die Story uns markieren. Da freuen wir uns drüber und das hilft dem Algorithmus, weil er sieht, dass der Podcast eben Anklang findet. Ansonsten bedanken wir uns herzlich für die heutige Aufmerksamkeit. nächste Woche mal schauen, ob wir da über Fernsehsendungen reden oder aber über mit der Hebamme über Geburten müssen wir uns noch drauf verständigen. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was ihr lieber hören wollt. Wollt ihr lieber den Livestream hören, den wir gemacht haben und aufgenommen haben, wo wir eben über Sendungen und Serien gesprochen haben, im Rettungsdienst und Gesundheitswesen, oder wollt ihr lieber die Hebamme hören? Schreibt uns einfach, teilt es und jetzt lasse ich den Christian auch mal wieder was sagen.
Nö, ich hätte einfach nur tschüss, war schön mit dir wieder gesagt.
Ja, danke. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.
Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Splint.